Ja, nochmal guten Morgen. Schön, dass so viele von nah und von fern gekommen sind. So einen weiten Blickwinkel habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Irgendwie ist das uns oft zentral. Schön. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Die Lieder haben schon für sich gesprochen. Das war ganz toll. Danke, Josi. Ja, es soll heute um unser Leben gehen. Und ja, ich fange an mit einer Geschichte aus meinem Leben oder etwas, was ich in meinem Leben erlebt habe, weil ich das nachher in Bezug bringen will zu dem, was ja, Gott uns heute zeigen möchte. Vor vielen Jahren, als meine Mutter gestorben war, da wollte mein Vater, dass ich die Trauerrede halte, und zwar zur Beisetzung. Und ja, meine Eltern waren längere Zeit vorher schon aus der Kirche ausgetreten und mein Vater meinte dann, naja, wenn es um Beerdigung geht und Tod, dann braucht man die Kirche. Und ja, so hat er mich halt gefragt, ob ich das mache. Und ja, nach längerem Hin und Her habe ich dann eingewilligt, weil ich ihm klipp und klar gesagt habe, wenn, dann möchte ich auch von Jesus reden, anders geht es nicht, der gehört zu meinem Leben. Und er sagt, brauchst du ja nicht, kannst ja nur einfach über Gott reden, brauchst ja Jesus nicht mehr. Ich sage, das geht nicht. Das ist ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und, aber ich sage, du kannst auch jemand anders nehmen. Und dann hat er einen Moment überlegt und sagte, nein, du machst das jetzt. Na gut. Also war die Entscheidung klar. Von meiner Mutter aus wusste ich, dass sie eine Art Gottglauben hatte und betete. Aber ja, mehr wusste ich nicht. Und ja, nun war ich da in dieser Situation, habe dann vor circa 12 Personen diese Trauerrede gehalten und diese Menschen, die da vor mir waren, die hatten nichts oder wenig mit Gott am Hut und deshalb war es auch überhaupt nicht einfach, da zu sprechen, zumal ich ja auch den Verlust meiner Mutter noch überwinden musste und naja, das war nicht leicht. Ja, aber Gott gab mir Mut, dann letztendlich doch von Jesus zu erzählen. Und dass Gott auch eines Tages alle Tränen abwischen wird von unseren Augen und dass kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Und kurz nach dieser Ansprache passiert es plötzlich, dass meine eigene leibliche Familie mich massiv abgelehnt hat und mit verbalen Angriffen gegen Jesus und gegen meinen Glauben mir zugesetzt hat. Gott sei Dank hat Jesus mich auch da durchgetragen. Ich konnte damit umgehen, ich konnte darin stehen. Aber es hat sehr, sehr weh getan und es hat mich auch echt traurig gemacht. Diese Gottesferne und diese Ablehnung meiner eigenen Angehörigen zu erfahren, das war echt bitter. Und ich empfand es wie Schläge. Und als ich dann nach Hause fuhr, war ich auch echt angeschlagen. Aber dann kam ich in die Gemeinde und zurück zu meinen Geschwistern. Und hier fühlte ich mich echt zu Hause und hatte tiefen Frieden. Ich erlebte so herzliche Anteilnahme von Geschwistern, wurde getröstet und auch Gottes Wort hat so tief mein Herz wieder gestärkt. Das habe ich erlebt und ja, ich war wieder in meiner wahren Familie angekommen und das tat gut. Und warum erzähle ich das? Aus zwei Gründen. Und zwar, der eine Grund ist, weil ich einfach darauf nochmal ansprechen möchte, wie unendlich reich wir sind, wenn wir von Jesus angehen, wenn wir Jesus irgendwann in unserem Leben angenommen haben und weil wir durch sein Leben in uns auch so viel Segen in unserer Mitte haben. Ich weiß nicht, ob wir es wahrnehmen, ich weiß nicht, ob wir es schätzen, aber dieser Segen, der ist einfach Realität und seine Auswirkungen erleben wir mitten unter uns, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Und Jesus lehrte seine Jünger darüber und wir wollen uns heute auch von ihm lehren lassen. Das ist also der erste Grund. Der zweite Grund für mein persönliches Beispiel wird sich erklären am Ende, wenn ich dann zum Schluss komme. Ich muss mal kurz was trinken. Bevor Jesus seine Jünger lehrte, war er schon durch Galiläa gezogen und hatte dort ja, vom Reich Gottes gepredigt und viele Menschen von Plagen, von Leiden und von Krankheiten befreit, sie geheilt, sie gesund gemacht. Und das hat ihn so populär gemacht im ganzen Umfeld dort, dass von überall Menschen ankamen und ihn suchten und ihm nahe sein wollten. Und dann lesen wir in Matthäus 5, Vers 1 und 2, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Es ist im ersten Moment etwas merkwürdig. Vorher war Jesus die ganze Zeit unter diesen Menschenmengen und hat sie geheilt, war mit ihnen verbunden, und jetzt geht er auf den Berg, zieht sich zurück sozusagen und ist mit seinen Jüngern zusammen. Aber von dieser erhöhten Position des Berges aus predigte er nicht nur seinen Jüngern, sondern er sah auch gleichzeitig auf all die bedürftigen Menschen, die sich unten versammelt hatten, weil die haben ihn ja nicht, die sind ja nicht einfach stehen geblieben, sie sind ja weitergegangen, sind mitgekommen. Und das ist das, was Jesus will, dass alle Gebundenen, alle Besessenen, alle Missbrauchten und Geplagten gerettet werden. Aber hier lehrt er erst einmal seine Jünger. Und er lehrte sie die Seligpreisungen, ein bekannter Begriff. Das finden wir in Vers 3 bis erstmal 10 von Matthäus 5. Und sie beginnen alle mit den Worten selig, glückselig oder gesegnet, sind. Nicht werden irgendwann sein, sondern sind diejenigen, die er dann erwähnt. Und Gott will segnen, das ist sein Wesen. Und das hat er auch schon zu Abraham gesagt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, Vers 2 ist das. Jesus wollte auch hier drei Dinge. Erstens, dass seine Jünger Bescheid wissen, dass sie erkennen, wie es bei ihm aussieht, was er denkt, was er meint. Zweitens, dass sie es nicht nur wissen, sondern auch entsprechend leben. Und drittens, dass Gottes Ziele in dieser Welt verwirklicht werden. Im Englischen heißt das Wort Beatitudes. Und da habe ich ein interessantes Wortspiel gefunden. Eigentlich ist Peter ja unser Altpastor, der Wortspieler, immer im Deutschen. Jetzt mache ich es mal im Englischen. Es heißt nämlich be, sein oder das, was wir sind. Und attitude, das ist Haltung oder innere Einstellung oder das Verhalten. Also Jesus lehrte seine Jünger hier über den Charakter und die innere Verfassung des Herzens in den Seligpreisungen. Ja, und die erste finden wir im Vers 3. Dort heißt es, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist nicht ganz so richtig, weil im Urtext ist dieses Wort denn, hote im Griechischen, und hote heißt weil. Das heißt also, selig sind die geistlich arm sind, weil ihrer das Himmelreich ist. Und das werden wir, das wird sich jetzt durch die ganzen Seligpreisungen durchziehen, dass wir das immer so einsetzen können, weil es so und so ist. Also diejenigen unter uns, die bereits gläubig sind, die haben irgendwann mal erkannt, dass sie ihr Leben nicht aus eigener Stärke meistern können. Und wie oft habe ich versucht, gut zu handeln, es richtig zu machen, aber ich habe gefehlt, ich habe eine Ehe in den Sand gesetzt. Ich habe mein Kind beim Vater lassen müssen und solche Dinge. Es ist viel Schlechtes daraus hervorgegangen, bis Gott mir dann irgendwann meine Hilflosigkeit gezeigt hat und das so gezeigt hat, dass ich gemerkt habe, ich kann ihn nur noch bitten. Ich muss bitten um deine Hilfe. Ich komme sonst nicht klar. Ja, vor Gottes Heiligkeit können wir eben nicht bestehen. Und die Einsicht über unsere Schuld hat dann auch schließlich zur Kapitulation geführt. Ja, und das ist diese geistliche Armut, die wir gelernt haben, dass wir in Wahrheit in Gemeinschaft mit Gott zusammen sein müssen, dass wir ihn brauchen und ihn um alles bitten müssen, was wir benötigen. Zuerst die Vergebung der Schuld und dann, dass Jesus unser Herr sein soll. Das ist geistliche Armut und die hat uns dann schließlich auch den Weg ins Himmelreich geebnet. Dadurch hat sich die Tür geöffnet, als wir diesen Schritt getan haben. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich mich bekehrt habe, Das war faszinierend. Ich habe plötzlich wie so eine Offenheit im Blickwinkel bekommen und eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Sicht der Dinge. Und ich habe da so, ich war so begeistert davon, dass das ja alles ganz anders ist, wenn man mit Gott lebt, dass ich es allen Leuten erzählen musste, bis sie irgendwie das nicht mehr hören konnten. Irgendwann sogar in der Kneipe, wo ich damals noch war. Aber sie haben es gehört und sicherlich auch einige sich Gedanken darüber gemacht. Da ist letztendlich das gesegnete Leben zu finden, wenn wir im Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist danach leben. Und solange wir noch in der Welt leben, füllt Gott unseren Mangel aus. Er ist da und wir dürfen um diesen Segen bitten und ihn auch genießen. Ja, die nächste Seligpreisung steht in Vers 4. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Nein, weil sie getröstet werden. Also unser Leid entsteht durch die Auswirkungen der Sünde in unserem Leben und auch der ganzen Menschheit. Und das Elend und der Verfall ist so groß, dass wir so bedürftig sind nach Gottes Rettung. Wenn wir über diesen sündigen, gefallenen Zustand trauern und tiefen Kummer darüber tragen, dann ist uns Trost verheißen. Und deshalb kam ja Jesus auch in die Welt, denn wir sollen Trost erfahren. Und wenn wir ihm dann gehören, dann sind wir trotz dieses Leides glückselig, glücklich oder gesegnet. Denn wir haben einen Tröster. Und in Johannes 14, Vers 26 heißt es: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Tröster, das Wort dafür heißt Parakaleo, der an die Seite zur Hilfe gerufen, ne, oder der angefleht wird, ihnen zur Hilfe zu kommen, um zu trösten. Er zieht uns nahe zu sich. Und auch durch die Geschwister, die sich haben gebrauchen lassen zum Beispiel, bin ich ermutigt worden und getröstet worden. Ja, und letztendlich werden wir auch am Ende der Zeiten getröstet werden, wenn keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, wie ich am Anfang gesagt habe. Also sind wir gesegnet. Oder selig, ne? Das ist ein ähnlicher Wortstamm. Selig und gesegnet kommt dann in Vers 5, sind die Sanftmütigen, weil sie werden das Erdreich besitzen. Na, was hast du gekocht? Ja, sie werden das Erdreich besitzen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja. Also es geht hier um die Sanftmütigen und Sanftmut ist nicht etwa eine Schwäche und mit Minderwertigkeit hat es schon gar nichts zu tun, sondern Sanftmut ist Kraft unter Kontrolle. Wenn wir uns einen Hengst vorstellen, so einen richtig schönen schwarzen Araber, wenn Elfi jetzt hier wäre, dann könnte sie uns das erzählen, wenn die zugeritten sind und sich dem Reiter beugen, dann haben sie ihre Kraft nicht verloren und ihre Energie. Sie sind trotzdem noch diese gleichen Dynamiker, aber es ist alles unter Kontrolle. Und das ist das, was Sanftmut bedeutet. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes und sie kann nicht durch eigene Anstrengungen erreicht werden. Aber wir können eine Haltung einnehmen, wie dieser Hengst, uns beugen in Gottes Handeln an uns und ohne Widerstand sein Wirken an uns annehmen. Ja, und der Heilige Geist bewirkt dann auch durch seine Kraft die Freundlichkeit und hilft in provozierenden Situationen demütig zu handeln und ja nicht für sein vermeintliches Recht zu kämpfen. Wenn wir Jesus angucken, er war von Herzen demütig. Er hat sich freiwillig er selbst erniedrigt und in die völlige Abhängigkeit zum Vater begeben. Und ich habe feststellen dürfen, dass unsere Gemeinde ein wunderbares Übungsfeld für Sanftmut ist. Das habe ich selbst mit einer lieben Schwester, die schon darüber Bescheid weiß, dass ich das heute erzählen will, immer wieder erlebt. Anfangs haben wir unheimlich viel Energie verbraucht durch unser gegenseitiges Aufbegehren. Aber dann haben wir uns in diese Schule der Vergebung hineinbegeben und die Entscheidung zur Liebe immer wieder gefällt. Und ja, Gott hat mehr durch seinen Heiligen Geist mehr Kontrolle über unsere Eigensinnigkeit gegeben. Und wir haben erlebt, dass Sanftmut wirklich segnet, dass wir gesegnet sind, wenn wir sanftmütig sind. In der Welt sieht das ganz anders aus. Wer sich behauptet, sich stark und überlegen zeigt, der bekommt Anerkennung. Und deshalb sind solche Segnungen, wie wir sie bisher gesehen haben, für die Welt auch nichts Erstrebenswertes und bringen dem natürlichen Menschen irgendwie keine Freude. Doch für uns Christen ist es Freude. Wir kommen hier nicht zu kurz und als Erben Christi werden wir sowieso eines Tages alles besitzen. Wir sind gesegnet. Ja, dann Vers 6. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Oder sie werden satt. Ja, hier, wir haben uns gerade gut gesättigt beim Frühstück. Richtigen Hunger kennen wir hier bei uns nicht. Wir haben im Gegenteil Überfluss. Und die Generation vor uns, die den Krieg miterlebt haben, die wissen, was wirklicher Hunger ist. Und die sind auch bereit gewesen, alles zu essen, was ihnen sozusagen ja nahe kam. Ob das Kartoffelschalen waren oder sonstiges, sie haben es gegessen, weil sie so hungrig und begierig danach waren. Und hier geht es um diese Begierigkeit, diesen Hunger nach Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die sich auch da auf ein Verhalten bezieht, das im Einklang mit Gottes Willen zusammenkommt und dass wir danach hungern. Es geht hier nicht um Selbstgerechtigkeit, was ja unser natürlicher, sündiger Drang ist, sondern es geht darum, was aus Gottes Sicht richtig ist. Ja, und wie oft geben wir uns mit weniger zufrieden oder lassen uns von anderen Dingen anziehen und begeistern. Aber wenn wir uns ernsthaft danach sehnen, verändert zu werden, um nach Gottes Willen rechtschaffen zu leben, dann ist uns verheißen, dass wir satt werden. Und zwar richtig satt. Dann nimmt seine Gerechtigkeit in unserem Leben Gestalt an und wir sind gesegnet. Und das hat dann auch die Auswirkungen auf andere um uns herum. In Vers 7 lesen wir dann, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen oder weil sie Barmherzigkeit erlangen. Als wir Jesus zum ersten Mal begegnet sind, hat uns da nicht seine Barmherzigkeit so berührt, dass wir tief erschüttert und bewegt waren über unsere eigene Schuld? Unser Ego-Trip ist zerbröckelt. Und wir hatten auch nichts mehr vor ihm vorzubringen. Aber durch die Barmherzigkeit Gottes konnten wir dann der Wahrheit ins Auge schauen, dass wir tatsächlich eigentlich Sünder sind und nicht alles okay ist und alles bestens prima, sondern dass wir seine Barmherzigkeit brauchen. So wie Jesus das auch zu der Ehebrecherin gesagt hat, die von den selbstgerechten Pharisäern angeklagt wurde des Ehebruches und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sie gingen einer nach dem anderen und Jesus fragt sie, haben sie dich nicht verdammt? Und sie sagt, nein. Er sagt, ich verdamme dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Menschen brauchen genau diese Barmherzigkeit und sie sollte auch unseren Charakter mehr und mehr prägen. Wir haben Barmherzigkeit empfangen, geben wir sie weiter. Wo es uns mal nicht gelingt, da können wir Gott bitten, dass er uns Jesus ähnlicher macht. Denn selig oder gesegnet sind die Barmherzigen. Ja, jetzt kommen wir zu Vers 8, wenn ihr noch wach seid. Ich wollte gerade schon den Hammer nehmen und zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Also, selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Jesus ist das Herz, unser Herz so wichtig, weil es das Zentrum genau unseres Lebens ist. Und nur er kann ein reines Herz geben und unser Denken und unsere Motive und unser Verhalten läutern. Doch wir sind aufgefordert, darüber zu wachen, dass uns nichts beschmutzt, was dem guten Gottes widerspricht. Und wenn wir uns zum Beispiel widerstandslos dem Fernsehen oder den diversen Seiten des Computers oder irgendwelcher Literatur etc. hingeben, dann kann auch ungutes oder schmutziges Gedankengut Eingang bei uns finden. Mir geht das oft so, immer weniger, aber oft, wenn ich müde und kaputt bin, dann ist das der Fernseher meine Schwachstelle, dann will ich einfach nur noch, ja, wie man so schön sagt, abhängen und mich berieseln lassen. Und da habe ich schon manches Mal hinterher gedacht, oh nein, was hast du dir für einen Geschund angeguckt? Das musste nicht sein und dann mache ich mich wieder neu auf. Ja, und um unser Herz da reinzuhalten, sollten wir das bewusst auswählen, was wir sehen, was wir reinlassen in uns. Und das bedeutet, dass wir auch unserem Fleisch den Kampf ansagen, unserer Lust nach Bequemlichkeit oder was auch immer. Ja, und da gibt es ein ganz interessantes Bild dazu. Und zwar betrifft das die kämpfenden Soldaten in der Antike. Die hatten früher ja lange Gewänder. Und wenn die in den Krieg zogen, mussten sie ja beweglich sein und aktiv sein. Also mussten diese langen Gewänder, diese ganzen Zipfel, mit einem Gürtel zusammengebunden werden, sodass sie Bewegungsfreiheit in den Beinen hatten und ordentlich loslegen konnten und auch nicht gestolpert sind. Und wenn man dann zu Hause war, wurde der Gürtel abgelegt, das Gewand wurde wieder lang und man war bequem. Und das ist, da sehen wir so diese Situation mit diesen gebundenen Zipfeln. Und für uns ist die Wahrheit von Gottes Wort der Gürtel für diese losen Zipfel, die unser Denken oder unsere weltlichen Hindernisse beeinträchtigen wollen. Und durch die Wahrheit von Gottes Wort werden wir wieder im Kampf gestärkt, damit wir auch als Sieger hervorgehen können. Halten wir unser Herzen rein, dann ist auch unsere Beziehung zu Jesus ungetrübt. Denn es heißt ja, denn sie werden Gott schauen. Und wir schauen Gott, je ungetrübter unser Herz ist und je reiner es ist. Ja, selig sind die Friedfertigen, ist dann der Vers 9. Gleich dauert nicht mehr lange, wir sind gleich durch. Denn sie werden Gottes Kinder heißen, heißt es dort, oder weil sie Gottes Kinder heißen. Außer Jesus, dem Friedefürst, kann keiner Frieden geben. Und das sehen wir in unserer Welt ganz deutlich. Ein Krieg nach dem anderen, ein Brandherd nach dem anderen. Jesus ist der Friedefürst. Und weil wir Gläubigen durch das Blut Jesu Frieden mit Gott haben, können wir selber auch Friedensstifter sein. Wir kennen sein Wesen und können in Konfliktsituationen einen Einfluss ausüben, der Frieden bewirkt, einen Einfluss, der zum Frieden hilft. Und wir können Menschen natürlich auch mit dem Friedensstifter bekannt machen, dass sie ihn kennenlernen, dass sie erfahren können, dass es wahren Frieden gibt, der auch in unserem Herzen ist, weil wir mit unser Leben mit Gott im Reinen haben und Frieden mit Gott haben. Ja, jetzt kommt noch drei Verse. Einer davon, der Nummer 10, heißt: Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, weil ihrer das Himmelreich ist. Denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, wir gehören ins Himmelreich und wollen Gott gehorsam leben, auch wenn es in der Welt oft nicht gern gesehen wird und wir massiven Widerstand erleiden. Wenn wir uns entscheiden, das Richtige, das, was Gott gefällt, zu tun, dann sind wir trotz der Verfolgung gesegnet, weil wir aufrecht gehen können, weil wir ein reines Gewissen haben, weil wir das getan haben, von dem wir wissen, es ist gut, es ist richtig, es ist das, was Gott von uns wünscht und ja, es spiegelt ihn wider. Insofern sind wir auch darin gesegnet. Ja, und 11 und 12, die beiden Verse sind: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, und wenn Menschen uns verbal verfolgen, obwohl wir nichts Böses getan haben, dann schmerzt das sehr und es isoliert auch. Und so habe ich das bei der Beerdigung meiner Mutter erlebt. Ich habe nichts Schlechtes getan. Ich war dem Wunsch meines Vaters gehorsam, bin dem nachgekommen, habe die Rede gehalten und mit guten und tröstlichen Worten, mit einer Botschaft, die Gutes beinhaltet, über Jesus und das Himmelreich gesprochen. Aber weil ich halt Jesus angehöre, richten sich die Angriffe auch gegen mich. Und das erleben wir immer wieder, ob wir auf der Arbeit sind, in der Schule oder wo auch immer. Ja, selig seid ihr, sagt Jesus. Er wurde verfolgt, er wurde verhöhnt, er wurde geschlagen, geschmäht und schließlich für unsere Schuld ist er gestorben und getötet worden. Werden wir verfolgt und geschmäht, dann kommen wir Jesus in dieser Situation so nahe und werden dadurch durch ihn auch getröstet, weil wir mit ihm in der Verfolgung verbunden sind. Und der Lohn im Himmel, der ist uns außerdem sicher. Ja, so lehrte Jesus seine Jünger über die Seligpreisung und er lehrte sie, wie schon gesagt, von einem Berg aus, von dem aus er die ganzen Menschen sehen konnte, Menschen, die er liebt, und er möchte, dass seine Jünger diese himmlischen Herzenshaltungen ausleben, diese Seligpreisung ausleben, damit die Menschen sehen und erfahren können, dass es ein anderes Königreich gibt, in dem es sich gut leben lässt, in dem wir ein Zuhause finden. Und dazu können gerade wir Frauen auch beitragen in unserem Umfeld, in der Familie, zu Hause, in der Schule, wo auch immer wir Kontakte zu Menschen haben. Ja, wenn wir uns weiter vom Heiligen Geist verändern und gebrauchen lassen, die Widerstände fallen lassen und uns ihm ganz hingeben. Und wir sehen schon so viel kostbaren Segen in unserer Mitte und es kann auch noch mehr werden. Amen.
Amen.